Der Titel meiner heutigen Splitpredigt lautet Die Hoffnung in uns. Wir sollen allezeit bereit sein zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in uns ist. Wir kennen diese Stelle aus 1. Petrus Kapitel 3, Vers 15. Und diese Hoffnung finden wir auch am Ende vom sogenannten Hohelied der Liebe im Korintherbrief, wo die drei wichtigsten Größen aufgezählt werden. Welche sind Glaube, Hoffnung und Liebe? Wobei die Liebe natürlich die größte von diesen ist. Hoffnung zu haben bedeutet, etwas zu erwarten, was in der Zukunft liegt. Es ist immer etwas Positives. Hoffnung enthält ein erwünschtes Ziel, wofür man bereit ist, daraufhin zu arbeiten. Das wiederum verleiht unserem Leben einen Sinn. Die Hoffnung in uns ist eine treibende Kraft, ein Motivator. Sie ermutigt uns bei Niedergeschlagenheit, richtet uns wieder auf, wenn wir mal fallen sollten, und leitet uns am rechten Weg bis an unser Ziel. Es ist wichtig, dass wir darüber gut Bescheid wissen, was unsere Hoffnung alles beinhaltet. Denn wenn wir dies immer vor Augen haben, werden wir viel mehr Motivation haben und mehr Kraft, den Weg Gottes bis ans Ende zu gehen. Ich habe einen interessanten Artikel gefunden in einer Zeitschrift namens Internationales Fachmagazin für Prävention in der Arbeitswelt. Es geht um Hoffnung auf das Glück für mehr Motivation im Kampf gegen Depression. In diesem Artikel steht Folgendes: Sehnsüchte, Verlangen und die Aussicht auf Belohnung, Erfolg und Befriedigung motivieren uns zum Handeln, wie amerikanische Wissenschaftler bereits 1954 entdeckten. Verursacher ist das neuronale Belohnungssystem im Gehirn. Empfinden wir Freude oder Glück, wird unser Denkorgan von Botenstoffen durchflutet. Das schafft ein Wohlgefühl und lässt uns Menschen agieren. Das Glückshormon Dopamin ist dabei ein wichtiger Motivator für Verlangen und Belohnungserwartung. Es wird ausgeschüttet, wenn wir aktiv verändern, so der Artikel. Besonders erwähnenswert finde ich, dass der Artikel hervorhebt, dass beides, die Hoffnung auf Erfolg und zielgerichtete Aktivität, vorhanden sein müssen, damit Dopamin ausgeschüttet wird. Auch wir können von diesem Glückshormon profitieren, wenn wir uns unsere Hoffnung bewusster machen und dafür aktiv zu arbeiten beginnen. Dies wird uns helfen, schwere Zeiten der Niedergeschlagenheit oder Depression zu überwinden. Und genau deswegen möchte ich in dieser Splitpredigt die Hoffnung in uns in drei Punkten beschreiben. Und gleichzeitig ist es auch der Plan Gottes für die Menschheit in drei Punkten. Kommen wir zum ersten Punkt. Er lautet die Hoffnung der ersten Auferstehung. Es ist ein Thema, das besonders zum Posaunentag behandelt wird, denn die Symbolik des Posaunentags beinhaltet mitunter die erste Auferstehung. Da von der ersten Auferstehung die Rede ist, bedeutet, dass danach weitere folgen werden. Jedoch wird die erste Auferstehung als die bessere bezeichnet. Christen in der Vergangenheit haben für diese Hoffnung viel Leid erduldet, weil sie wussten, dass es das wert ist. Sie waren sogar bereit, dafür zu sterben. Lesen wir das jetzt in Hebräer Kapitel 11, Verse 35 bis 40. Und ich lese heute alles aus der Schlachter 2000. Hebräer Kapitel 11, Vers 35 bis 40. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Und andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, sie erlitten den Tod durch Schwert, Sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfällen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Es wird geschehen zur letzten Posaune, innerhalb der prophetischen Zeitspanne des Tages des Herrn. Zum Zeitpunkt, wenn Christus zurückkehrt, um seine Herrschaft auf dieser Erde anzutreten. Alle Menschen, die mit dem Heiligen Geist versiegelt waren, als sie gestorben sind, werden dann zusammen mit jenen, die noch leben und dasselbe Siegel in sich haben, verwandelt bzw. auferstehen zum ewigen Leben. Dies ist die erste Auferstehung und es ist die bessere Auferstehung, weil es die Auferstehung zur Unsterblichkeit ist, zu einem Geistwesen, einem Mitglied der Gottfamilie. Mit anderen Worten, wir werden Götter sein. Ein Geheimnis, was heute nur sehr wenige glauben können oder wollen, obwohl dies die Bibel ganz klar lehrt. Unser Potenzial, ein Gottwesen in der ersten Auferstehung zu werden, hat den großen Vorteil, dass es uns dann nicht mehr möglich ist, die unvergebbare Sünde zu begehen. Denn was sagt uns Jakobus? Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Gottes perfekter Charakter kann nicht sündigen, weil er einfach nicht sündigen will. Und so werden wir es dann auch nicht mehr tun. Daher, wer es in die erste Auferstehung schafft, hat den Sieg über den Tod, der durch die Sünde kommt, für immer errungen. Und das natürlich durch Jesus Christus. Wir werden dieselbe göttliche Natur erlangen, die Christus oder der Vater jetzt haben, tatsächlich mit denselben Fähigkeiten und Kräften, allerdings nicht mit derselben Autorität. Christus wird immer über uns stehen und Gott der Vater immer der Höchste sein. Wir werden über Engel herrschen und sogar weitaus mächtiger sein als diese. Die Bibel verrät uns, dass Gott den Menschen im Moment eine kurze Zeit niedriger gemacht hat als die Engel. Aber dann wird er ihn mit Herrlichkeit und Ehre krönen. Wir werden höher als Engel sein. Verstehen wir, wie mächtig Engelwesen sind? Erinnern wir uns an den Propheten Daniel, der in einer Vision dem Erzengel Gabriel begegnete. Der Anblick dieses mächtigen Engels hat ihn so sehr überfordert, dass er ohnmächtig zu Boden sank und daraufhin tagelang krank war. Selbst der Apostel Johannes ließ sich ebenfalls in einer Vision zweimal dazu hinreißen, vor einem Engel auf die Knie zu fallen, um diesen anzubeten. Etwas, was ganz klar gegen Gottes Gebote verstößt. Aber er tat dies offenbar in seiner Verwirrung und aufgrund der mächtigen Erscheinung des Engels. Und jetzt denken wir nochmal daran, dass unsere Herrlichkeit noch größer sein wird als die der Engel. Nebenbei, der 1. Korintherbrief sagt uns, dass die Heiligen die Welt richten werden und sogar Engel richten werden. Eine Aussage, die unsere große zukünftige Verantwortung in Erinnerung bringen soll. Engel sind von Gott geschaffene Wesen und dienstbare Geister. Und wenn Sie mehr über Engel und wie sie aussehen erfahren wollen, empfehle ich Ihnen unsere kostenlose Broschüre Engel, Dämonen und die geistige Welt. Wie wird es sein in der ersten Auferstehung als Gottwesen? Wir werden einen perfekten geistlichen Körper haben, von Gott erhalten. Krankheit oder Alterung wird es für uns nicht mehr geben. Jetzt als Menschen ist unsere Zeit stark begrenzt. Unser Leben dauert 70, vielleicht 80 Jahre. Und wie rasch schwinden wir dahin? Solange unser physisches Leben auch andauert, es ist im Vergleich zur Ewigkeit nur ein Hauch, ein Augenzwinkern. Aber als Gottwesen werden wir befreit sein vom sterblichen, vergänglichen, zerfallenen Körper und befreit von Schmerzen, Leid, Verzweiflung, Depression, Hoffnungslosigkeit und Hilflosigkeit. Wir werden keinen Schlaf mehr benötigen und dennoch immer hellwach sein. Und ein Gottwesen braucht nicht notwendigerweise physische Nahrung. Und trotzdem werden wir physische Nahrung zu uns nehmen, aber nicht mehr zum Überleben, sondern zum Genuss. Als Gottwesen werden wir, wie Gott der Vater und Jesus Christus, schöpferische Kräfte besitzen und ebenfalls Leben erschaffen können. Aus unserem Leib werden Ströme lebendiges Wasser fließen. Allerdings werden Menschen nicht mehr durch uns erschaffen, denn dieser Aspekt in Gottes Plan wird dann für alle Zeit abgeschlossen sein. Vieles, was unsere Hoffnung der ersten Auferstehung betrifft, ist schwer vorstellbar, weil es unseren menschlichen Verstand überfordert. Deswegen gibt uns die Bibel zahlreiche Analogien, um ein besseres Verständnis zu bekommen. Eine davon ist, dass wir jetzt nach richtiger Taufe gezeugte Kinder Gottes sind. Embryos im Mutterleib. Und der Mutterleib ist der Leib Christi, die Kirche, die wahre Kirche Gottes. Wir müssen als Embryos in diesem Leib heranwachsen, bis die Geburt stattfindet. Und dann als wiedergeborene Kinder Gottes wird uns alles offenbar sein, was wir jetzt noch nicht ganz verstehen. Gehen wir gemeinsam zu 1. Johannes, Kapitel 3, Verse 2 und 3. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Zusammengefasst, unsere Hoffnung der ersten Auferstehung bedeutet, es ist die bessere Auferstehung. Es ist die Auferstehung zum ewigen, unsterblichen Leben. Wir werden nicht mehr in Gefahr sein, die unvergebbare Sünde zu begehen. Wir werden weitaus mächtiger sein als Engel. Und schöpferische Fähigkeiten werden wir besitzen. Dazu angezogen mit einem verherrlichten Geistkörper, ohne Fehler oder Mängel. All dies und viel mehr sollte uns motivieren, an dieser Hoffnung weiterhin festzuhalten. Kommen wir nun zum zweiten Punkt der Splittpredigt. Die Hoffnung der zweiten Auferstehung. Und auch hierfür gibt es einen hochheiligen Sabbat, der symbolisch darauf eingeht. Es ist der letzte große Tag, welcher im Anschluss auf das siebentägige Laubhüttenfest folgt. Der letzte große Tag symbolisiert zunächst die zweite Auferstehung, welche im Anschluss der tausendjährigen Friedensherrschaft unter Christus folgt. Diese Auferstehung betrifft all jene Menschen, die weder die unvergebbare Sünde begangen haben und nicht zuvor in der ersten Auferstehung oder während des Millenniums oder zu dessen Ende bereits zu Geist verwandelt worden sind. All diese Menschen, die in diese Kategorie fallen, die verstorben sind, die in dieser Weltzeit nicht berufen waren, ohne jemals vom wahren Evangelium gehört zu haben und daher keine Möglichkeit hatten, die Wahrheit anzunehmen und Gottes Lebensweise zu praktizieren, werden dann ihre Chance bekommen, sich für das Reich Gottes zu qualifizieren, um letztendlich ebenfalls zu Gottwesen verwandelt zu werden. Es wird eine Auferstehung zum physischen Leben sein. Ein Leben, das etwa 100 Jahre andauern wird. Diese Zeitspanne wird auch das große weiße Throngericht genannt. Ich möchte nun eine etwas längere Bibelstelle in Hesekiel Kapitel 37 mit Ihnen lesen. Eine Textstelle, die das Konzept der zweiten Auferstehung zum physischen Leben eindrucksvoll beschreibt. Hesekiel Kapitel 37. Zunächst Vers 1. Die Hand des Herrn kam über mich, und der Herr führte mich im Geist hinaus und ließ mich nieder mitten auf der Ebene, und diese war voller Totengebeine. Verse 5 bis 9. So spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen. Seht, ich will Odem in euch kommen lassen, dass ihr lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und Fleisch über euch wachsen lassen und euch mit Haut überziehen und Odem in euch geben, dass ihr lebendig werdet. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Da weissagte ich, wie mir befohlen war, und als ich weissagte, entstand ein Geräusch, und siehe, eine Erschütterung, und die Gebeine rückten zusammen, ein Knochen zum anderen. Und ich schaute, siehe, sie bekamen Sehnen, und es wuchs Fleisch an ihnen, und es zog sich Haut darüber, aber es war noch kein Odem in ihnen. Da sprach er zu mir: Richte eine Weissagung an den Odem, weissage, Menschensohn, und sprich zum Odem. So spricht Gott der Herr: Odem, komme von den vier Windrichtungen und hauche diesen Getöteten an, dass sie lebendig werden. Verse 11 bis 14. Und er sprach zu mir: Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sprechen: Unsere Gebeine sind verdorrt, und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen: So spricht Gott der Herr. Siehe, ich will eure Gräber öffnen und euch mein Volk aus euren Gräbern heraufbringen. Und ich will euch wieder in das Land Israel bringen. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch mein Volk aus euren Gräbern heraufbringen werde. Und ich werde meinen Geist in euch legen, und ihr sollt leben. Und ich werde euch wieder in euer Land bringen, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe es gesagt und werde es auch tun, spricht der Herr. Diese Stelle gibt große Hoffnung für all die Verstorbenen, die noch keine Gelegenheit hatten, die Wahrheit anzunehmen. An der Stelle möchte ich zitieren aus unserer Broschüre: Die biblische Prophezeiung von nun an bis in Ewigkeit, von der Seite 74. Denn die Toten des Volkes Israel, wenn die Toten des Volkes Israel zurück ins Leben gerufen werden, wird Gott mit ihnen verfahren, wie er heute mit wahren Christen verfährt. Wenn ein Mensch zum wahrhaftigen Verständnis gelangt und Gottes Weg des Lebens annimmt, seine Sünden bereut, an das Opfer Christi und das Evangelium glaubt und sich taufen lässt, dann garantiert Gott ihm Vergebung und bietet ihm die Gabe des Heiligen Geistes an. Es ist derselbe Bekehrungsprozess, der mit denjenigen stattfindet, die Gott heute schon beruft. Zitat Ende. Es werden die Israeliten angesprochen, weil diese physisch gesehen das auserwählte Volk waren. Aber Gott sieht die Person nicht an und wird auch alle anderen Völker auf diese Weise auferstehen lassen. Beispielsweise sagt Jesus im Matthäus-Evangelium, dass die Männer von Nineveh im Gericht auftreten werden, ebenso die Königin des Südens und die Bewohner von Sodom und Gomorra. So wie Christus für alle Menschen gestorben ist, möchte er schlussendlich, dass auch alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und so ist Gottes Gnade heilbringend für alle Menschen, ungeachtet von Herkunft oder Nation. Die Hoffnung der zweiten Auferstehung betrifft somit ebenso unsere verstorbenen Liebsten, Familienmitglieder, Freunde, Kollegen, Menschen, die nicht in dieser heutigen Zeit zur Wahrheit berufen wurden, Menschen, die heute unseren Glauben weder befürworten noch unterstützen. Aber in der zweiten Auferstehung wird die Situation eine ganz andere sein. Und sie werden alle dann ihre Chance bekommen, sich für das Reich Gottes zu qualifizieren. So wie wir es heute tun. Und wir werden in diesem Prozess anwesend sein und sie dabei unterstützen, vorausgesetzt, dass wir uns bereits für das Reich Gottes qualifiziert haben. Diese Hoffnung kann für uns ein starker Motivator sein, weiterhin nach dem Reich Gottes zu streben, um unsere Liebsten wiederzusehen. Der dritte und letzte Punkt meiner Splitpredigt lautet die Hoffnung auf das neue Jerusalem. Nach der tausendjährigen Herrschaft Christi im Millennium und nach dem hundertjährigen großen weißen Throngericht der zweiten Auferstehung, die ich vorhin behandelt habe, und auch nach der dritten Auferstehung zur endgültigen Vernichtung der reuelosen Sünder, auf die ich heute aber nicht näher eingehen möchte, wird die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel auf die Erde herabkommen. Es handelt sich um eine buchstäbliche Stadt, aber sie wird nicht physisch sein, sondern aus Geist bestehen. Denn alles, was physisch ist, wird verwandelt werden in Geist. Und das neue Jerusalem wird eine geistige Stadt sein, die in Ewigkeit bestehen bleibt. Lesen wir gemeinsam darüber in Offenbarung, Kapitel 21, Verse 1 bis 2. Offenbarung, Kapitel 21, Verse 1 bis 2. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Wie wir gelesen haben, wird auch eine neue Erde und ein neuer Himmel entstehen, ebenfalls wie das neue Jerusalem aus Geist bestehend. Nichts Physisches wird mehr existieren. Dabei wird die neue Erde Gottes Hauptquartier über das gesamte neue Universum sein. Und wir werden unter Gott über alles herrschen. Lesen wir weiter in Offenbarung Kapitel 21, Verse 3 und 4. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. In den folgenden Versen wird das neue Jerusalem, die heilige Stadt, detailliert beschrieben. Sie können sich später das gesamte 21. Kapitel durchlesen. Ich möchte hier nur zusammenfassen, wie das neue Jerusalem beschrieben wird. Straßen aus reinem Gold, 12 Haupttore, jedes aus einer Perle, das Mauerwerk aus Jaspis, das ist ein Mineral, oftmals rötlich, die Stadt selbst wiederum aus Gold und die Stadtmauer wird geschmückt sein mit verschiedenen Edelsteinen. Des Weiteren werden auch die Maße der Stadt beschrieben. 12.000 Stadien, die Länge und die Breite und die Höhe derselben sind gleich, heißt es. Was die Form der Stadt betrifft, gibt es unterschiedliche Meinungen. So schreibt Angus Bible Handbook. Dieses könnte gleich 2.250.000 Quadratmeilen auf jeder Stufe eines Würfels sein und 1.500 Meilen aufwärtsgehend, wie ein riesiger Wolkenkratzer mit unzähligen Etagen. Dieser Kommentar unterstützt offenbar die Form eines Würfels. Und eine Fläche des Würfels wäre zumindest so groß wie ein Drittel von Australien. Eine riesige Stadt, wenn man noch dazu bedenkt, dass sie genauso hoch wie breit wäre. Andere Kommentatoren meinen wiederum, dass das neue Jerusalem die Form einer Pyramide haben wird. All dies bleibt natürlich Spekulation. Aber eines ist sicher, das neue Jerusalem wird eine prächtige Stadt sein, die Hauptstadt der neuen geistigen Erde und Wohnort für Gott, den Vater, Jesus Christus und für uns, wenn, wir uns hoffentlich zu diesem Zeitpunkt bereits qualifiziert haben und zu unsterblichen Gottwesen verwandelt worden sind. Ich habe heute über den Plan Gottes für die Menschen gesprochen. Unsere Hoffnung der ersten Auferstehung, der zweiten Auferstehung und das neue Jerusalem, die heilige Stadt. Diese Ziele vor Augen sollte uns Motivation geben, immer weiter fortzufahren in unserer Berufung. Doch als kleine Warnung, all diese schönen Worte der Hoffnung nützen uns nichts, wenn wir nicht bis zum Ende durchhalten oder aufgeben. Oder wenn wir zum Beispiel keine Liebe haben. Dann hätten wir einen toten Glauben und somit eine trügerische Hoffnung. Wenn wir nicht die Frucht des Geistes und stattdessen die Frucht des Fleisches bringen würden. Erinnern wir uns auch an das, was ich in der Einleitung über das Hormon Dopamin erwähnt habe. Es wird ausgeschüttet, wenn wir aktiv verändern. Es liegt an uns. Wir haben ein Ziel gesetzt, eine Hoffnung. Und wir müssen dafür auch etwas tun. Es funktioniert nur, wenn Glaube und Werke zusammenkommen. Die göttliche Liebe hat mit Aktivität zu tun. Lesen wir nun als letzte Stelle Römer Kapitel 5, Verse 1 bis 5. Römer Kapitel 5, Verse 1 bis 5. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist.